Herzlich willkommen. Wir haben heute eine Jubiläumsausgabe, die Nummer 30 aus Rheinland-Pfalz. Es ist die fünfte Station aus Mainz. Herzlich willkommen. So, Sie sehen eine tolle Stimmung. Ich habe heute zwei Gäste, die reden über die Lage der Wirtschaft. Ein hartes Thema, aber es ist eines der wichtigsten Themen überhaupt im Moment für den Standort Deutschland. Ich habe zwei Gäste, die ich begrüßen darf. Zum einen eine Person, die gerade aus Amerika kommt. Sie war im Silicon Valley. 4 Monate, 5 Monate. Viele von Ihnen kennen sie aus der Investorensendung Höhle der Löwen. Sie ist TV-Investorin, aber auch im richtigen Leben Investorin. Herzlich willkommen, Jana Enstaler.
Dankeschön.
Und ich freue mich über jemanden, der ja auch in Talkshows häufig unterwegs ist, auch die Stimme für die Wirtschaft einnimmt. Sein Vater hat das Unternehmen gegründet, Vater Götz W. Werner. Und ich freue mich, heute Christoph Werner begrüßen zu dürfen. Er ist der Vorsitzende der Geschäftsführung von DM, der Laden, hätte ich bereits gesagt. 4.000 Filialen gibt es, 90.000 Mitarbeiter. Er weiß, wovon er spricht. Herzlich willkommen.
Hallo, schön hier zu sein.
So. Ihr habt beide eine beeindruckende Vita. Liebe Jana, du hast studiert in Oxford, hast dort deinen Bachelor gemacht in Economics und Management, warst dann an der LSE, an der London School of Economics, hast dort deinen Master gemacht, hast dann in London gearbeitet und dann viele Firmen gegründet, unter anderem Glossy Box, wo man die Beauty Box kaufen kann. Eine Gastronomiekette hast du auf den Weg gebracht, Kaiserwetter. Und jetzt bist du TV-Investorin, aber auch im echten Leben investierst du unter anderem in vegetarisches Hundefutter.
Ausschließlich. Also ich bin Investorin und zwar habe ich vor 4 Jahren einen Investmentfonds gegründet, der in frühphasige Unternehmen investiert, hier in Europa, aber auch in Amerika. Normalerweise so 500.000 bis 3 Millionen pro Company. Und in diesem Portfolio haben wir jetzt über die letzten Jahre 25 Firmen angelegt. Und wir haben uns da fokussiert auf Energy Tech, aber halt auch Sustainability Tech. Und da kommen dann auch Themen wie Food Tech mit rein.
Wie Food Tech. Und jetzt so vegetarisches Hundefutter. Jetzt mal als Beispiel. Da kommt jemand, hat die Idee, stellt die vor und du musst dann entscheiden, investiere ich ja oder nein. Ja. Da wäre für mich die erste Frage, weiß der Hund, dass das vegetarisch ist?
Also lustig, dass du jetzt gerade diese, also mittlerweile habe ich 100 Beteiligungen in 100 verschiedenen Firmen, ja. Unter anderem auch eine Marke, die vegetarisches Hundefutter verkauft. Und erstmal klingt das lustig, aber der Hund ist kein Carnivore. Also der Hund ist nicht eigentlich nur ausschließlich Fleisch, sondern der kann sich genauso gut auch vegetarisch ernähren. Und genau daran haben wir investiert und das ist extrem gut gelaufen. Das heißt, VegDog sitzt in München und macht jedes Jahr, verdoppelt sich in Umsatz. Die Leute lieben es, weil sie sich glücklich schätzen, dass sie ihrem Liebsten kein gequältes Tierfleisch mehr geben müssen, sondern sehr gesundes Hundefutter, das tatsächlich auch für gerade so allergieanfällige Hunde, leicht kränkliche Hunde sehr viel besser ist als Fleisch,
ja.
Hundefutter.
Ja, vielen Dank. Ja. Wir reden gleich weiter über, nicht über Vegetarier, also nicht über Hundefutter, über andere Dinge. Christoph Werner, Christoph, du warst in der Firmenwelt unterwegs, unter anderem bei L'Oréal. Hast ein duales Studium in Karlsruhe absolviert, ein berufsbegleitendes MBA und so weiter. Und man findet dich jetzt häufig in Medien und auch in der Öffentlichkeit. Mir fällt das auf, weil du einer der wenigen bist, die die Stimme erhebt. Viele sagen, Mensch, kann ich mich überhaupt noch äußern als Unternehmer? Das ist doch alles Shitstorm behaftet. Und dann kommen große Abteilungen, die rechtlichen Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich und sagen, Mensch, vorsichtig. Was treibt dich an, um öffentlich die Stimme zu erheben für die Wirtschaft?
Ja, das kommt eigentlich aus einem Gespräch, welches ich mal mit Julia Klöckner hatte. Und zwar habe ich sie mal besucht in ihrem damals Bundestagsbüro in Berlin. Und da haben wir so ein bisschen über die wirtschaftliche Situation gesprochen in Deutschland. Und da kommt man natürlich schnell dann ans Kritisieren, ne? Dies und jenes. Und dann habe ich sie dann gefragt, ja, was sie sich denn eigentlich von der Wirtschaft wünschen würde. Ne? Weil meistens haben wir ja Forderungen an die Politik, ne? Und dann sagte sie zu mir, naja, also was wirklich helfen würde, ist, wenn die Wirtschaft sich mal mehr äußern würde. Weil sie würde erleben, dass in Kamingesprächen oft gesagt wird, was eigentlich gemacht werden müsste. Aber dass, wenn dann die Menschen, die in der Politik Verantwortung tragen, dann tatsächlich mal einen Vorstoß wagen und dann hoffen, dass sie Unterstützung aus der Wirtschaft bekommen, weil sie genau das dann auch fordern, was in den Kamingesprächen schon gesagt wurde, dass sie dann alleine dastehen und dass keiner die Stimme erhebt. Und da habe ich gedacht, ja, da hat sie eigentlich recht, ne? Und dann habe ich mir überlegt, naja, jetzt wäre das doch vielleicht mal was, das ernst zu nehmen. Und deswegen Kolumnen schreiben, auch mal Gastbeiträge, wenn Anfragen von Journalisten kommen, darauf einzugehen. Weil ich glaube, gerade Familienunternehmer haben die Chance, sich wirklich auch einzubringen in die öffentliche Diskussion. Das fällt Familienunternehmern viel leichter als Angestelltenmanager, die dann von ihren Gesellschaften gesagt bekommen, jetzt kümmere dich erstmal um dein Geschäft, bevor du hier klug daherredest. Und deswegen versuche ich dem gerecht zu werden und hoffe, dass andere sich diesem Beispiel auch anschließen, damit die Wirtschaft wirklich sich mehr in die öffentliche Debatte einbringt, damit eine gesellschaftliche Diskussion dann auch tatsächlich geschieht und es dann auch den Menschen in der Politik leichter fällt, Reformen tatsächlich anzugehen, weil sie auch einfach ja, die Strömung aufgreifen. Ja.
Was ich jetzt interessant finde bei euch beiden, ich sag mal, du bist ja sehr stark vom Umsatz her auf Deutschland fokussiert und du wahrscheinlich sehr stark international. Wie siehst du den Standort Deutschland? Du kommst aus Amerika, du kennst internationale Fonds, Investitionen, Europa, Deutschland. Wie siehst du dieses Land wirtschaftlich?
Also ich muss schon sagen, dass ich mir große Sorgen mache um Deutschland. Und das ist natürlich eindeutig, dass Deutschland in den letzten Jahren wirklich schwächer geworden ist als Wirtschaftsstandort im Vergleich zu Amerika oder zu China oder anderen Standorten. Ich glaube leider aber auch, dass die meisten Probleme, die wir heute haben, sind eigentlich Eigentore. Also wir haben eigentlich alles. Wir haben das Talent, wir haben die Forschung, wir sind einer der Top-Wirtschaftsstandorte der Welt. Wir haben unfassbar viel Liebe zum Detail, wir sind extrem ausgebildet, wir haben einfach alles. Aber trotzdem haben wir in den letzten 10 Jahren oder schon länger vielleicht Dinge falsch gemacht. Energiepreise zu hoch, Bürokratie zu viel. Der Spirit ist nicht da, die Risikobereitschaft ist nicht da. Der Kapitalmarkt ist viel zu schwach, um Innovation so stark zu fördern wie in Amerika und China. Und das wäre auch, glaube ich, alles änderbar. Hätten wir so ein bisschen mehr Mut und auch ein bisschen mehr Nationalstolz, glaube ich auch. Und das tut mir eigentlich besonders weh, dass ich jetzt nach 4 Monaten in Amerika eigentlich merke, hey, die kochen auch nur mit Wasser und in einigen sind die echt schlechter als wir, obwohl ich da im Silicon Valley mit den Top-Gründern unterwegs bin. Und ich komme hierher und merke, in einigen Dingen sind wir wirklich besser, aber wir kriegen es halt nicht auf die Straße. Und wir müssen uns fragen, warum, denke ich.
Ja. Bei dir ist es so, dass du das Internationale mitbekommst oder kannst du es jetzt nur aus deiner Perspektive beurteilen, weil du das Nationale siehst? Oder siehst du auch, wie wir... Ich will jetzt nicht sagen, abgehängt werden, nur ich sehe es natürlich auch. Der Bundeskanzler kommt zurück aus China. Die Chinesen haben ihm natürlich wie Roboter gezeigt.
Ja.
Und das Ganze schwappte dann schnell rüber. Ich habe das in meinem Algorithmus sofort drin gehabt.
Ja.
Und spüre einfach überall bis zur Industriemesse in Hannover, dass die Chinesen sehr stark hier unterwegs sind, keine Abnehmer mehr sind, sondern Wettbewerber. Kriegt man das als jemand auch so mit, der in Deutschland vom Konsum abhängig ist? Oder wie siehst du das?
Naja, also als Einzelhandelsunternehmen sind wir ja national hier sozusagen in unserer Leistungserstellung und auch in der Leistungsabnahme. Und alle unsere Mitbewerber sind genau den gleichen Rahmenbedingungen unterworfen. Insofern kommen wir ganz gut zurecht. Aber ich habe ja auch die Chance, in andere Unternehmen reinzuschauen, weil ich auch in Beiräten und Aufsichtsräten noch bin. Und natürlich bin ich ein aufmerksamer Zeitgenosse, ne, und folge schon den Diskussionen. Und ich glaube, die Herausforderung, die wir einfach haben, ist, dass wir Arbeitsplätze verlieren im Moment, weil wir halt eine Nation sind, die sehr viel exportiert. 50% des Bruttoinlandsprodukts, ne, ist letzten Endes vom Export abhängig. Und wir sehen, dass wir auf internationalen Märkten eben uns schwer tun, weil wir Rahmenbedingungen in Deutschland haben, die unsere Produkte nicht unbedingt attraktiver machen von den Kostenstrukturen her. Und jetzt ist die Frage, warum ist es denn, dass es anderen besser gelingt als uns? Und ich glaube, eine Analyse, die man schon sehen kann, ist, dass wir halt in der Bundesrepublik Deutschland ein System entwickelt haben, welches sehr erfolgreich war, was auf Stabilität aus ist. Das war sicherlich auch eine Reaktion auf die, ja, auf die schreckliche Zeit während der Nazi-Regierung und dem Zweiten Weltkrieg, wo man danach gesagt hat, wie müssen wir das Land eigentlich aufstellen, damit es möglichst stabil ist. Das bedeutet, es dauert lange, bis Entscheidungen getroffen sind, bis die Abstimmung dann da ist und bis sich ein Land anpasst. Was wir im Moment sehen können, ist, dass der makroökonomische Rahmen sich einfach verändert. Wir haben nicht mehr das Prinzip der Stärke des Rechts, sondern zunehmend das Recht des Stärkeren. Das bedeutet, dass sich die anderen Verantwortlichen in anderen Ländern nicht mehr an die internationalen Abmachungen halten. Das bedeutet, die Komplexität steigt um uns herum, die Veränderungsgeschwindigkeit steigt und wir tun uns schwer, uns anzupassen in Deutschland. Und das führt natürlich dazu, dass in anderen Ländern bessere Rahmenbedingungen oft sind als derzeit in Deutschland. Und ich glaube, da müssen wir ran, wir müssen anpassungsfähiger werden, weil das Prinzip, hört man ja oft, ne, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen, verstehe ich so, dass es nicht darum geht, wer schneller rennt, sondern wer sich schneller anpassen kann. Und ich glaube, da haben wir echte Hausaufgaben, die wir erledigen müssen. Und ich meine, nicht zuletzt du als jemand, der in der Politik da mit dabei ist, kann helfen, dass es auch tatsächlich gelingt.
Jetzt haben wir in der Vergangenheit. Jana, du hast eben gesagt, dass du auch spürst, in manchen Bereichen sind die Amerikaner gar nicht so gut. Wir haben ein Riesenpotenzial. Jetzt hat man selbst so das Gefühl, dass wir in der Vergangenheit natürlich in der Breite des Mittelstandes erfolgreich waren, auch noch sind. Handwerk, aber auch in Bereichen wie Maschinenbau, Anlagenbau, noch in der Automobilindustrie, naja, Chemie, naja, die Investitionen sind jetzt im Ausland und so weiter. Und wenn ich jetzt die neuen Technologien sehe, gar nicht mehr so die Plattformökonomie, sondern nehmen wir mal künstliche Intelligenz oder Robotik, wenn ich jetzt Tesla auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Chinesen sehe, sind wir in diesen Zukunftsbranchen aktiv? Haben wir eine Chance, neue Branchen zu erreichen?
Also die knallharte Wahrheit ist, die Chinesen und die Amerikaner ziehen unfassbar stark an uns gerade vorbei in jedweder Hinsicht. Weil wir kommen eigentlich aus der Hardware, ne, aus ähnlicher B2B-Hardware. Und da sind wir immer gut, genau die Branchen, die du gerade aufgezählt hast. Aber einen Großteil davon haben die Chinesen uns eigentlich auch wirklich abgenommen. Und zwar, indem sie uns sehr genau angeschaut haben und zum Teil gekauft haben, zum Teil uns nicht lange beraten haben lassen von uns. Und jetzt bieten sie dasselbe viel günstiger und viel besser an. Und wir können diesen Absatz nicht mehr leisten auf diesem Preisniveau und in dieser Schnelligkeit. So, deswegen haben wir einfach jetzt gerade wirklich ein Problem. Dann früher war es noch so, dass wir sind die Fleißigsten. Aber das sind wir auch nicht mehr. Wir arbeiten viel weniger als die Amerikaner und die Chinesen. Und deswegen müssen wir uns neu erfinden. Ich glaube, es wird enger und enger. Aber wo ich unsere Chancen schon noch sehe, ist in der Forschung. Es gibt die BioNTechs hier, ne? Es gibt die Helsings, wir haben ganz gute Dual-Use-Industrie. Wir haben wahnsinnig viel Möglichkeit, aus der Forschung gute Companies herauszuholen und die auch in Deutschland mit unserer Expertise, gerade auch so diese Hidden Champions, Mittelstand, Hardware, nach vorne zu bringen. Und ich glaube, eine interessante Sache, die wir gerade anpeilen sollten, ist wirklich, das hat die haptische Welt, die Hardware-Welt in die KI zu translaten. Weil da zum Beispiel sind die Amerikaner gar nicht so gut. Das ist keine Hardware-Nation, das ist eine Software-Nation. Und deswegen, da müssen wir anknüpfen, aber wir brauchen so viel mehr Kapital. Wir investieren 1/20 des Kapitals hier in Deutschland im Vergleich zu den Amerikanern in Startups. Und auch nochmal sehr viel weniger als die Chinesen. Und so kommen wir eigentlich nicht weiter. Also wir haben schon nicht kleine Zentimeter, die wir die Uhr nach rechts drehen müssen, sondern wir müssen richtig einmal 360 Grad jetzt Dinge verändern. Und da schaue ich dich an und frage mich, schaffen wir das?
Ich bin... Ja, danke, ja. Ja, das ist... ich meine, ich beobachte das ja auch wenn ich jetzt hier der Moderator bin, aber das ist eigentlich der Grund, warum ich in die Politik gegangen bin, weil ich selber irgendwie aus einem mittelständischen Betrieb komme und sehe, wie fleißig wir waren und Deutschland vorangebracht haben. Und gerade dieses Familienmodell, dieses Familienunternehmertum ist ja etwas, was einzigartig ist weltweit, dass wir wirklich generationenübergreifend denken und nicht irgendwie in Quartalszahlen und auch den Spirit haben, auch nicht nur in den großen Städten, sondern im ländlichen Raum. Da gibt es auch irgendwie so eine gesellschaftliche Verantwortung. Da wird mal eine Bandenwerbung finanziert, mal in einer Schülerzeitung eine Anzeige. Also man hat das Gefühl, es ist so ein Gesellschaftsmodell.
Ja.
Und das hat Deutschland einfach stark gelebt und es darf nicht kaputt gehen. Und deswegen brauchen wir Reformen. Die Frage ist jetzt nur, wir sprechen immer über eine Agenda 2030. Das ist so ein bisschen eine Anlehnung an die Agenda 2010, die ja sehr stark fokussiert war auf das Thema Arbeitsmarkt. Aber wir sehen halt jetzt, vielleicht kann man so auf den Punkt bringen, dass wir nicht mehr um so viel besser sind in vielen Bereichen, wie wir teurer sind. Und früher waren wir zwar teurer, wir waren aber auch um einiges besser. Und dieser Zusammenhang, der ist nicht mehr da. So, und deshalb ist die Frage, gibt es da eigentlich ein Bilderbuchkonzept, was man machen muss? Man liest halt immer in einer Zeitung, die Energiepreise sind zu hoch, es ist zu viel Bürokratie, die Steuern sind nicht wettbewerbsfähig, obwohl wir da jetzt bei den Unternehmenssteuern was machen, das Thema Fachkräfte, Digitalisierung und so weiter. Sind das wirklich die Themen, die man einfach hintereinander abarbeiten muss? Oder ist es auch eine Kulturfrage in Deutschland? Du hast eben gesagt, diesen Spirit, das Unternehmertum, dass das eigentlich anders gesehen werden muss in Deutschland. Also was braucht Deutschland jetzt? Was würdet ihr machen, wenn ihr Bundeskanzler wäret?
Christoph, du fängst an.
Ja, mich die Frage. Ja gut, also es ist ja leider nicht das eine, was man machen muss. Ne? Es ist schon ein bisschen komplexer. Aber ich glaube, vor allem drei Dinge sollten wir mal verändern in Deutschland. Und da würde sich eine ganze Menge tun. Das eine ist, wir sollten die Legislaturperioden verlängern. Ich glaube, 4 Jahre ist zu wenig, weil die Wahlkämpfe zu schnell kommen.
Und das Problem ist ja, dass nach Reformen wird es meistens erstmal schwieriger, ne? Weil das dann sozusagen die Anpassungsschmerzen.
Wenn wir beispielsweise 6 Jahre hätten, dann wäre einfach die Möglichkeit, schon die Früchte der Anstrengungen im Wahlkampf dann ernten zu können. Und ich glaube, das würde den Menschen in der Politik mehr Mut geben. Das Zweite, was wir machen sollten, meine ich, wir sollten eine Amtszeitbegrenzung für Wahlämter einführen. Also wenn wir jetzt bei 6 Jahren wären und würden 2 Wahlperioden, dann wären wir bei 12 Jahren. Warum wäre das wichtig, meines Erachtens? Ich glaube, es wäre deswegen wichtig, weil das würde dazu führen, dass die Menschen, die sich für die Politik entscheiden, sich auch klar machen, nach 12 Jahren muss ich wieder was anderes machen. Das heißt, sie würden darauf achten, dass sie eine gute Berufsausbildung haben. Eine gute Berufsausbildung bedeutet natürlich, dass man schon im Leben gestanden hat, bevor man dann in die Parlamente beispielsweise geht. Und ich glaube auch, es wird dazu führen, dass einfach in den Parteien es viel mehr Möglichkeiten für andere Menschen gäbe, die sich auch in der Politik engagieren wollen. Also dieses Berufspolitikertum, denke ich, ist durchaus eine Herausforderung. Das wäre das Zweite. Und das Dritte wäre die Sunset-Klausel einzuführen. Sunset-Klausel bedeutet, dass alle Gesetze, die wir verabschieden, ein Verfallsdatum haben und ein verpflichtendes Wiedervorlagedatum, zu welchem geschaut wird, ob die Ziele, die man verfolgt hat mit der Verabschiedung des Gesetzes, ob die auch wirklich erreicht werden können. Und dann würde man entscheiden, ob dieses Gesetz eben auslaufen sollte, ob es verändert werden sollte und wieder in Kraft gesetzt oder ob es verlängert werden sollte. Ich glaube, das Problem in Deutschland ist nicht, dass wir per se schlechte Gesetze haben. Das Problem ist, wir haben Gesetze, die aus der Zeit gefallen sind und die dann dazu führen, dass sich alles blockiert und wir am Ende wie Gulliver in Lilliput sind, der eben, obwohl er Riese ist, im Land der Zwerge von lauter kleinen Bindfäden auf dem Boden gehalten wird. Und jedes Unternehmen, welches langfristig erfolgreich ist, revisioniert die Vorschriften, die es sich selbst gegeben hat, immer wieder und passt sie an. Und das große Problem ist doch heute, dass es werden Dinge verabschiedet. Man sieht, dass es nicht funktioniert, aber man hat nicht den Mut, sich einzugestehen, dass es falsch war. Und wenn wir wirklich in eine Art von Lernkultur kommen würden, dass wir sagen würden, ja, wir haben das gemacht, wir haben es angeschaut, das hat nicht funktioniert, wir haben was dabei gelernt und deswegen können wir jetzt den nächsten Schritt gehen. Ich glaube, dann würden wir in Deutschland wirklich vorankommen. Deswegen, dafür würde ich mich einsetzen.
Also, wir können ja mal die Agenda jetzt schreiben. Also erstens Verlängerung der Wahlperiode von 4 auf 6 Jahre, damit man die Ernte noch einfahren kann von den Reformen, die man am Anfang gemacht hat. Zweitens Amtszeitbegrenzung auf 12 Jahre, 2 Perioden. Drittens eine Sunset-Klausel, das heißt, alle Gesetze haben ein automatisches Verfallsdatum. Jetzt geht's weiter mit.
Darf ich noch eine Sache dazu hinzufügen, was natürlich auch wichtig ist? Das würde auch dazu führen, dass in den Parlamenten sich viel mehr mit dem Bestehenden schon beschäftigt würde, um es zu erneuern und nicht noch was obendrauf kommt immer. Und das ist das große Problem im Moment, was dazu führt, dass Gulliver eben am Ende
besser am Boden liegt. Sehr gut. Jana, das waren ja jetzt alles institutionelle Vorschläge, geschäftsführende Rahmenbedingungen. Was könnte man konkret machen, um dem so ein bisschen Herr zu werden. Also wir hatten eine Veranstaltung, ich glaube, das war in Saarbrücken, mit der Einfach mal machen Tour, und da war auch eine Idee, die prämiert wurde, dass man wie in Frankreich oder zum Teil auch Amerika beispielsweise die Nationalflagge an deutschen Schulen hisst, um sich dann mit dem Grundgesetz auseinanderzusetzen, mit der Rechtsordnung. Ich will jetzt nicht sagen mit unserer Leitkultur, ist ja egal, wie man es nennt, aber dass wir einfach wissen, wo wir herkommen, wer wir sind, und dass wir dann auch selbstbewusster diesen Patriotismus leben. Wäre das so eine Möglichkeit?
Ja, also ja ich absolut, das gehört dazu. Ich glaube, wir müssen einmal eine Debatte zu Ende führen. Das müssen die Amerikaner auch gerade. Und das ist eigentlich eine Kulturdebatte zwischen all dem, was links von euch ist, und dem, sagen wir, konservativ-liberalen Camp. Ja, und in der westlichen Welt wissen eigentlich die amerikanische und die europäische Gesellschaft eigentlich nicht mehr wirklich, wer sie sein wollen. Es gibt da zwei verschiedene Bilder. Und ich glaube, es ist mittlerweile so verhärtet, dass die eine Seite, sowohl in Amerika wie hier, sagt, so wie die Woke-Nummer, die sich die Linksgrünen da überlegen, ich bin raus. Ja, und die andere Seite sagt, das sind alles Nazis für mich und ich bin da raus. Und wenn wir diese Debatte nicht zu Ende geführt haben und nicht mal bestimmen, wie wir hier weitermachen wollen, wird, glaube ich, fast alles schwierig.
Also vierter Punkt, mehr Patriotismus wagen. Jetzt müssen wir auch wir brauchen 10 Punkte. Wir machen jetzt den Plan für Deutschland. Jetzt müssen wir innerlich auch ein Stück weit werden. Christoph Werner, was wären so die wichtigsten 2 inhaltlichen Punkte, die du als erstes angehen würdest?
Ja, ich glaube, wir müssen uns schon in Deutschland darüber unterhalten, was denn unser Zielbild ist, wo wir hinwollen. Wolfgang Ischinger hat mal gesagt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland die Wiedervereinigung das große nationale Projekt war, was unglaubliche Kräfte mobilisiert hat und so einen Nachvorwärtsdrang damals gegeben hat. Und seit die Wiedervereinigung dann realisiert werden konnte, Anfang der 90er Jahre, dann tatsächlich, ist die Frage, was sind denn die Visionen, die wir seitdem haben? Und da ist wenig gewesen. Als Verantwortlicher von einem großen Unternehmen kann ich sagen, es ist unglaublich wichtig, dass wir uns immer über die Zukunft unterhalten, weil wir in der Gegenwart ja das tun, was die Gleise legt für die Zukunft. Und wenn wir keine Zukunftsvision mehr haben, fangen wir an, im Prinzip nur noch die Vergangenheit zu feiern. Das heißt, wir kommen in einen Zustand der Stagnation. Deswegen glaube ich, dass es unheimlich wichtig ist, dass in Deutschland die Diskussion auch darüber geführt wird, in welchem Land wollen wir eigentlich leben. Und ich glaube, mit der liberalen Demokratie, die wir in Deutschland haben, haben wir schon etwas geschaffen, was außergewöhnlich ist. Und das kann ich wirklich sagen als jemand, der viel im Ausland auch gelebt hat und rumgekommen ist. Es ist alles andere als selbstverständlich in dieser Welt. Und dafür müssen wir uns einsetzen. Aber dafür müssen wir auch darüber sprechen, was denn wirklich die Chancen sind, die darin liegen. Und da müssen wir eben aufpassen, dass wir nicht anfangen, alles zu verregeln. Und was ich im Moment auch beobachten kann, ist bei vielen Regulierungen, die kommen, nicht zuletzt aus Europa, ne? Denken Sie mal NIS II beispielsweise, das ist also das, was gemacht werden muss, damit die kritische Infrastruktur, auch gerade was Cyberattacken anbelangt, gut gewappnet ist. Da wird immer mit massiven Sanktionen gedroht. Und zwar massiv, also 5% des Weltumsatzes und so. Ne? Ich kann Ihnen sagen, als Einzelhändler mit Umsatzrenditen, was, wenn es sehr, sehr gut läuft, haben Sie 3%. Ne? Also das ist wirklich existenzbedrohend. Wie wir da miteinander umgehen, in der Wirtschaft auch, führt nicht dazu, dass die Risikobereitschaft steigt und dass das Unternehmertum entfacht wird. Wir sollten vielmehr auch mal in Dienstleistungen denken. Zum Beispiel könnte doch der Staat, statt permanent mit der Knute und mit der Keule zu kommen, könnte er mal sagen, na, wir setzen hier was auf, was beispielsweise danach auditiert, sodass dann beispielsweise, wenn man Versicherungen aufnimmt, das dazu führt, dass man niedrigere Prämien zahlen muss. Also dass wir mal die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft wirklich wieder uns bewusst machen, dass wir mehr in die Rahmensetzung gehen, damit dann etwas entsteht, was uns wirklich langfristig erfolgreich macht. Und nicht, indem wir versuchen, alles klein zu regeln, weil wir glauben, dass wir die Zukunft schon voraussagen können. Also das würde ich mir wirklich wünschen. Also der ordoliberale Ansatz, und wir wissen es doch alle, wir haben es doch alle ausprobiert, dass wir wirklich auf das Unternehmertum, aufs Individuum setzen, mit Rahmenbedingungen, die dazu führt, dass der Wohlstand dann noch allen zugutekommt. Wohlstand für alle, Ludwig Erhard. Wir wissen es doch alle, dass wir dieses Ziel wieder verfolgen und von diesem Etatismus runterkommen, der in der Illusion lebt, dass wir durch kleinteilige Regulierung in einer sicheren Zukunft leben werden. Weil das wird nicht funktionieren in einer hochdynamischen Welt, in der wir heute leben.
Aber wie
wolltest du es gibt noch so viel anderes. Zum Beispiel, ich glaube, man müsste die Öffentlich-Rechtlichen dazu zwingen, dass sie über alle Parteien hinweg Mitarbeiter haben und deswegen das breite Gesellschaftsbild wieder das faire Gesellschaftsbild wieder abbilden und nicht ihr eigenes Bild propagieren. Und es gibt so viele Ansatzpunkte, wo es so viel mehr Möglichkeiten gäbe, wieder stolz zu fühlen.
Was wäre denn dann das Deutschlandbild? Wie würde man, also die Wiedervereinigung war ja wirklich ein Projekt. Ludwig Erhard hatte kein Projekt, aber er hat zumindest ein Versprechen abgegeben, Wohlstand für alle. Helmut Kohl hatte zumindest ein Versprechen, blühende Landschaften.
Der Ludwig Erhard hat aufs Individuum gesetzt.
Ja, ne? Das müssten wir ja auch, weil dieses Beispiel Bürokratie, die überbordende Bürokratie, ist ja eigentlich Misstrauen des Staates gegenüber jedem Einzelnen, gegenüber des Individuum. So.
Ja, es ist, weil er ihm nicht zutraut. Ja, es ist Zukunftsangst eigentlich, ne?
Ja, genau. Zukunftsangst. Aber wie könnte man das brechen? Was wäre da das Leitbild, das Deutschlandbild, dass wir uns wieder darauf besinnen, was uns eigentlich groß gemacht hat?
Tja, das ist eine gute Frage, ne? Ich glaube, wir müssen einfach wieder auf die Verantwortungsfähigkeit des Einzelnen setzen. Also ich fand das interessant, ne, als es Überschwemmungen gegeben hat, ne, und dann die Frage war,
Überschwemmung im Ahrtal.
Beispielsweise, danach die Frage, ne, wie ist denn das jetzt mit der Haftung dann auch, ne?
Ja.
Muss da jetzt der Staat einspringen? Oder wenn man jetzt mal schaut, in der Situation jetzt da in den Golfstaaten, ne, 30.000 Menschen, die da unten gerade gestrandet sind. Ich meine, dass sich da was zusammengebraut hat, das hat doch jeder gesehen. Ich finde es okay, wenn wir sagen, ja, sie können trotzdem da runterreisen, wenn sie möchten. Aber dass wir uns dann auf den Standpunkt stellen, ja, jetzt muss die Allgemeinheit dafür sorgen, dass diese Menschen wieder zurückkommen. Ich meine, das hört sich natürlich gut an, aber wir müssen uns doch fragen, was wir damit... Also sozusagen die Freiheiten, die die Vorteile möchte ich gerne für mich nutzen, aber die Risiken möchte ich sozialisieren. Das kann nicht funktionieren. Und das heißt nicht, dass man da mit sozialer Kälte und dass man in Einzelfällen nicht Lösungen findet. Aber die Frage ist schon, welches Signal wollen wir senden? Mhm. Und Freiheit bedeutet auch, dass wir Verantwortung übernehmen müssen. Und ich glaube, das muss einfach mehr in die öffentliche Diskussion. Und das findet sehr, sehr wenig statt. Diese Aussage, you'll never walk alone, vom ehemaligen Bundeskanzler, ich finde es ja auch sympathisch, das kann man ja auch machen. Aber wir dürfen uns nicht wundern, wenn auf der einen Seite seitens der Politik gesagt wird, ihr könnt so bleiben, wie ihr wollt, und wir federn die Risiken ab und danach dann erstaunt sein, dass plötzlich die Anspruchshaltung der Menschen so gestiegen ist.
Das ist schwierig. Mhm. Und dafür braucht es Mut. Und ich kann nur sagen, aus meiner eigenen Beobachtung und den Gesprächen, die ich habe, die Bürgerinnen und Bürger halten viel mehr Wahrheit aus, als man manchmal glaubt.
Ist das Thema Mut? Ist das fehlender Mut der Politik? Wie ist das bei euch? Ich meine, ihr seid wahrscheinlich nur so gewachsen in euren Aktivitäten, weil ihr mutig wart. Wie nehmt ihr die Politik wahr? Hat die Politik zu wenig Mut?
Ja, also, ja.
Ja.
Also,
okay, dann frage ich jetzt mal, ja, warum geht ihr beiden dann nicht in die Politik? Und wenn ihr so viel Mut habt, dann könnt ihr uns ja helfen.
Nee.
Kann man auch beklatschen.
Nee, also ich habe auch, Chapeau.
Ja.
Ich habe vorhin ja auch zu dir gesagt, ich empfinde dich mutiger als uns, weil ich weiß genau, was es bedeutet, wenn Leute bei dir zu Hause klingeln und sich empören, weil ihr mal mit der AfD abgestimmt habt und so weiter, dass ihr steht im Rampenlicht, ihr steht im Feuer, wir stehen es nicht. Der Investorenjob ist ein einfacher Job dafür, wie viel Geld man damit verdienen kann im Vergleich zu fast allen anderen Jobs, die gesellschaftlich, ehrlich gesagt, oft viel mehr Relevanz haben. Und deswegen, ich ziehe meinen Hut vor dir und allen Leuten, die in die Politik gehen. Und trotzdem ist es so, dass wenn man in die Politik geht, es dann auch für die Sache machen muss. Und da finde ich, sehe ich ganz wenig Leute, die wirklich für die Sache gerade kämpfen, sondern wirklich eher für ihr Gehalt, ihr Profil und weniger für wirklich die Deutschen. Das fehlt mir einfach an vielen Leuten auf der Politik heute.
Also Carsten, ist natürlich schwierig zu sagen, die Politik. Ne?
Es sind immer Individuen, die in der Politik sich engagieren. Und da gibt es natürlich das gesamte Spektrum. Ich glaube, wenn wir mal schauen, was bedeutet denn Mut zu sein oder mutig zu sein oder beherzt zu sein? Das bedeutet doch eigentlich, dass man das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten hat. Dass man sagt, ich kann mich auf eine Situation einlassen, die ich noch nicht ganz überblicke, aber ich habe das Zutrauen, dass mir die Kräfte wachsen werden, wenn ich mich dann auf den Weg begebe. Das ist im Prinzip der unternehmerische Ansatz ja auch. Ne? Man sieht eine Chance und sagt, okay, das streben wir jetzt an und wir werden dann schon einen Weg finden. Bei dem sagen wir immer, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Ja? So, und jetzt ist natürlich, glaube ich, immer die Frage der Risikoabschätzung. Mhm. Also wenn ich jetzt in der Politik, stelle ich mir jetzt vor, weil ich bin in der Politik nicht aktiv, also als Beruf, wenn ich natürlich das Ziel habe, auf jeden Fall wiedergewählt zu werden, ja, dann werde ich natürlich sehr, sehr vorsichtig in den Vorstößen, die ich mache. Und deswegen ja auch die Überlegung, wenn wir Amtszeitbegrenzung hätten und ich schon als Mensch in der Politik wüsste, dass ich Optionen danach habe, selbst wenn ich nicht wiedergewählt werde, glaube ich, würden wir beherzter werden und würden wir mehr beherzte Menschen in der Politik sehen. Und das Interessante ist ja auch, ne, dass wenn wir mal schauen nach dem Krieg, als sozusagen neue Menschen in die Politik gekommen sind, das waren ja alles Menschen, die aus Berufen kamen. Und die waren beherzter. Mhm. Die waren beherzter. Und ich habe gerade ein interessantes Buch gelesen über China, das heißt Breakneck.
Habe ich auch gelesen.
Da ist eine Beobachtung, die gemacht wird, die einfach mal ein interessantes Schlaglicht ist. Und zwar, wenn wir mal schauen, und ich möchte jetzt nicht mich dazu äußern, ob China das bessere Modell ist, aber wenn wir mal schauen, in China, da geschieht unheimlich viel mit sehr, 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 sehr schnell, wird beherzt entschieden. Die meisten Menschen, die Verantwortung tragen im Politischen, in China, sind von der Ausbildung her Ingenieure. Und das war auch mal in den westlichen Staaten so. Und wenn wir heute schauen, wer in der Politik oft Verantwortung trägt, das sind meistens Juristen. Und das ist eine andere Haltung. Natürlich, wenn man nur Ingenieure hat, das hat auch seine Absturzzonen. Man denke an Ein-Kind-Politik, man denkt an Covid-Politik, was da gemacht wurde. Aber worauf es doch ankommt, ist die gesunde Mischung. Natürlich braucht man die Juristen, aber nur Juristen ist schlecht, nur Ingenieure ist schlecht. Diversität ermöglicht es uns, unterschiedliche Perspektiven auf eine Sachlage zu bekommen und gute Lösungen zu finden. Und das wäre meine Hoffnung, ne, dass wir wieder mehr Durchmischung bekommen. Und dann wäre auch mehr Beherztheit da, mehr Experimentierfreude. Und dann würde auch wieder etwas in Bewegung kommen. Ich meine, was doch interessant ist, wenn wir mal schauen, ne, nach dem Fall der Mauer, ne, Fukuyama, der damals mit dem Ende der Geschichte Schlagzeilen gemacht hat, wo er durchaus auch falsch interpretiert wurde, aber hat mal gesagt, ach, Quatsch, Ende der Geschichte gibt es doch gar nicht. Aber wenn wir mal ehrlich sind, auch in Deutschland, wir glauben doch auch irgendwie an das Ende der Geschichte. Wir glauben doch, dass den Wurf der Bundesrepublik Deutschland, den wir haben, der endgültig beste wäre. Aber das hat es in der Geschichte noch nie gegeben. Also wir müssen doch auch gucken, wie wir uns weiterentwickeln. Dafür müssen wir experimentieren, mal neue Wege gehen, lernfähig werden. Und dann, glaube ich, haben wir große Chancen nach vorne. Aber wenn wir nur das zementieren wollen, was wir schon haben, und dann auch noch gereizt reagieren, wenn mal jemand mit einem neuen Vorschlag kommt, dann werden wir nicht mehr vorne mitspielen.
Ja, und ich finde, und ich muss noch dazu sagen, dass wenn es um Mut geht, ne, dann ist es ja wichtig, dass man ist ja nur dann mutig, wenn der andere das Gegenüber auch zuhört und einem seine eigene Meinung lässt. Aber wir sind ja jetzt schon in einer Situation in Deutschland, wo viele Leute, die ihre Meinung äußern, in größte Probleme bekommen, weil sie danach, ne, auf verschiedenen Ebenen, medial, über Social-Media-Plattformen, ja, ne, auch über gewisse Mainstream-Medien, stark verfolgt werden. Ja? Wir nehmen das Beispiel von Christoph Werner, der einfach nur gesagt hat, man muss mit jeder demokratischen Partei, gewählten Partei reden. Ja? Was danach passiert ist, kann Ihnen Herr Werner selber erzählen, aber das ist Verfolgung. Und ich kann nur den Hut ziehen, dass du dir nicht die Butter vom Brot hast nehmen lassen. Aber wir sind schon an einem Ort, wo es extrem unangenehm ist, besonders in der konservativ-liberalen Ecke etwas zu sagen und nicht über die Mainstream-Medien, über die Social-Media-Plattformen und auch dann als Unternehmer wirklich schlimmste Konsequenzen fürchten zu müssen. Und da müssen wir uns überlegen, wie das weitergehen kann.
Ja. Ich würde ganz gerne, also Erstmal vielen Dank. Ich würde ganz gerne auf der Ziellinie, das ist echt fast ein privates Thema, was mich total interessiert, würde ich ganz gerne nochmal einmal einen Cut machen, nochmal ein Thema ansprechen und dann kickern wir am Ende noch eine Runde, aber es ist ein Thema, was mich seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, beschäftigt. Das ist das Thema Zukunft des Arbeitsmarktes. Ich glaube, der Spiegel hat alle 10 Jahre berichtet, eine große Story gemacht und hat gesagt, durch die neue Computerwelt damals werden wir viele Arbeitsplätze verlieren. Wir müssen uns darauf einstellen, dass Menschen eine neue Betätigung brauchen, Ehrenamt oder was auch immer, muss vielleicht bezahlt werden und so weiter und so weiter. Nie ist das eingetreten, nie. Wir haben Fachkräftemangel in vielen Bereichen und so weiter. Jetzt haben wir eine Situation, wo man das Gefühl hat, dass durch die künstliche Intelligenz, das ist ja auch ein Bereich, wo du so sehr stark investierst, durch die künstliche Intelligenz alles exponentiell geht, alles sehr, sehr schnell. Also wenn man sieht im Banking-Bereich, im Versicherungsbereich, in vielen Bereichen, wo wirklich in Zukunft der die künstliche Intelligenz vieles übernehmen wird, gibt natürlich auch andere Bereiche. Aber was glaubst du, wie sieht die Welt in 3, 5 oder 10 Jahren aus? Konzentrieren wir uns mal auf Deutschland. Was wird mit dem Arbeitsmarkt passieren aufgrund des exponentiellen Wachstums von künstlicher Intelligenz?
Ich glaube, das ist in der Wirtschaft fast die wichtigste Frage, die wir uns gerade stellen müssen. Und ich, wenn du mich das fragst, dann sehe ich auch immer so eine gewisse Art von Sorge, ja. Und wenn ich immer in Amerika mit Politikern oder mit Leuten aus der Wirtschaft rede, dann sehe ich einen glänzenden Augen und dann heißt es, das wird sehr, sehr, sehr schnell alles gehen und das wird großartig. Und das finde ich ganz spannend, dass wir Deutschen sind eigentlich oft Fortschrittsskeptiker und auch Technologie, also Skeptiker. Und das ist ein riesen, riesen Problem, weil die Wahrheit ist ja, KI kommt eh, egal wie skeptisch wir sind. Und wenn wir sie nicht mit großen Armen umarmen und sagen, ey, lass uns was draus machen, dann werden wir wieder abgehängt. Deswegen, wir müssen dieser Technologie positiv entgegen, mit allen sozusagen Absicherungsmechanismen, die wir trotzdem entwickeln können für die Probleme, die diese Technologie auch mit sich bringt. Wie sieht die Welt aus in 10 Jahren? 40% des gesamten Arbeitsmarktes wird beeinflusst sein von KI und viele Jobs werden tatsächlich auch komplett sich verändern oder sogar wegfallen. Das ist dann einmal ein schlimmes Wort, wegfallen. Aber auf der anderen Seite hat auch die ganze Cloud- und Softwarewelle nicht weniger Jobs produziert. Deswegen, ich glaube überhaupt nicht, dass wir weniger Jobs haben werden. Was tatsächlich passieren wird, ist, dass einige wenige große Firmen, besonders in Amerika und hoffentlich auch hier, extrem große Werte schaffen werden, Umsätze und auch Firmenwerte für sich schaffen werden. Nochmal 10-fach, glaube ich, stärker als Google, Apple, Facebook und so weiter. Diese Firmen müssen dafür sorgen, dass es soziale Gerechtigkeit gibt, mit irgendeiner Form von Ausgleich. Und die Governments, also die Regierung, müssen auch dafür sorgen, dass diese Firmen zu kontrollieren sind. Aber wir müssen unbedingt ein Fahrrad für diesen Firmen bauen, weil dann können wir hier alle 200 Jahre lang leben in der größten, wie Elon Musk immer sagt, Abundance for everybody. Wenn wir Energie unterkriegen und die KI haben, dann leben wir im größten Schlaraffenland dieser Welt. Und das müssen wir spüren, dass das eine riesige Chance ist. Vielleicht kann uns die KI den Sinn des Lebens erklären. Vielleicht bringt sie uns zum Mars. Dann sind wir multiplanetare Wesen. Wir können alles mit dieser neuen Technologie und wir müssen das spüren, was das für eine Chance ist und das lieben.
Vielen Dank. Wie ist es im Einzelhandel? Wie wird die künstliche Intelligenz den Einzelhandel in Deutschland verändern?
Ja, sie hat die Chance, die Produktivität deutlich zu erhöhen und es bedeutet, dass Stunden frei werden, die für andere Dinge verwendet werden können.
Mal ganz konkret?
Naja,
also an der Kasse sieht man das ja schon, dass es
da
viele Computer stehen. Die ich nur,
ja gut, das
ist jetzt keine KI, aber...
Gut, also wenn du mal die SB-Kassen nimmst, also Selbstbedienungskassen, ne, mit den entsprechenden Algorithmen, die dann helfen können, auch gerade die Ehrlichkeit der Menschen zu unterstützen, dann bedeutet es, dass der Service besser wird. Ne? Man muss weniger lang an den Kassen warten, weil die Menschen haben Zeit, solange sie einkaufen. Aber wenn sie sich entschieden haben,
dass reden möchte. KI, die interessiert mich mal, die um die Ehrlichkeit
die unterstützt. Naja, also sozusagen, wenn man, ich möchte mal ein bisschen auf eine höhere Ebene heben. Menschen verhalten sich wie Menschen, wenn sie nicht in der Anonymität sind. Deswegen ja auch diese Enthemmtheit, die wir oft in den sozialen Medien erleben können, wenn die Menschen sich in der Anonymität verstecken können. Das heißt, wenn Sie sich als Mensch wahrgenommen fühlen, auch in einem Markt, dann sind Sie, verhalten Sie sich ehrlich. So, und wenn es jetzt eben gelingt, dass wenn was übersehen wird an der SB-Kasse beispielsweise und man das vergisst einzuscannen, ne? und wenn dann die Algorithmen, die im Hintergrund arbeiten und auch die Kameras das erkennen und einen Hinweis geben, dann werden Menschen sich ehrlicher verhalten. Das heißt, es gibt weniger Inventurdifferenzen. Die ganzen geschlossenen Warenwirtschaftssysteme können wirklich verlässlich arbeiten. Und es wird dazu führen, dass die Menschen einen besseren Service haben. Das heißt, sie müssen weniger lange warten an der Kasse, weil Menschen haben Zeit zum Einkaufen. Aber wenn sie sich entschieden haben, dass sie gehen wollen, haben sie keine Zeit mehr. Das hat was mit Kontrolle über die eigene Lebenszeit zu tun. Das ist absolut nachvollziehbar. Und dann brauchen wir weniger Menschen, die an der Kasse abkassieren und die können sich um andere Dinge kümmern im Laden. Weil da gibt es noch eine ganze Menge, die wir noch tun können, auch nicht zuletzt an Dienstleistungen. Das heißt, es wird dazu führen, dass wir Dinge machen können, die wir bisher noch nicht machen konnten und das zu einem Preis, der für die Menschen erschwinglich ist. Und ich glaube, gerade wenn wir auf künstliche Intelligenz schauen und deswegen glaube ich auch, ist es in Unternehmen so wichtig, dass wir nicht immer von den Einsparpotenzialen sprechen. Weil ganz ehrlich, man kann doch von den Menschen im Unternehmen nicht verlangen, dass sie die künstliche Intelligenz gutheißen und helfen, die einzuführen, wenn sie damit an dem Ast sägen, auf dem sie sitzen, also sich sozusagen selbst wegrationalisieren. Unheimliche Aufgabe von Führungskräften, dafür zu sorgen, dass diese Stunden, die frei werden, auch tatsächlich dann sich einbringen können mit neuen Ideen und dann erneuern sich die Unternehmen und werden immer besser und attraktiver. Deswegen glaube ich, dass künstliche Intelligenz eine Riesenchance ist und die Freiräume, die dadurch entstehen, ich glaube, können wir uns halt noch gar nicht vorstellen, was die an Möglichkeiten geben für neue Dienstleistungen, die entstehen können. Und ganz ehrlich, wenn wir mal ins Gesundheitswesen schauen, wenn wir mal in die Bildung schauen, wurde ja vorhin schon angesprochen. Also ist es ja nicht so, dass wir sagen können, dass da Überfluss im Moment herrscht. Da ist noch so viel, was wir machen könnten. Und wenn wir uns das besser leisten können, weil wir produktiver arbeiten, dann wird der Lebensstandard in Deutschland steigen und wir werden alle was zu tun haben. Deswegen, ich bin da voller Optimismus und da kommt es aufs Unternehmertum an und auf die Rahmenbedingungen, die neue Initiativen ermöglichen. Und nicht durch kleinteilige Regulierung es so schwer machen, dass einem schon die Lust vergeht, wenn man die ersten Schritte gehen möchte.
Vielen Dank. So. Die KI wird die deutsche Kneipe nicht ersetzen, oder?
Jetzt denkt ihr, wie kommt er denn da drauf? Also ich gehöre noch zu den Leuten, die gehen noch gerne in die Kneipe. Ich mag zum Beispiel den roten Teppich gar nicht so sehr. Du, Jana, wahrscheinlich Höhle der Löwen, das ist schon.
Also ich bin jetzt 42, ich war die erste Hälfte meines Lebens eigentlich ausschließlich in der Kneipe.
Sehr gut. Sehr gut, das macht dich sehr so.
Ich habe jetzt drei junge Kinder und ich habe wirklich aufgehört, Alkohol so zu trinken, weil es ist jetzt irgendwie nerviger mit dem Kater geworden. Und,
42?
Ja, also ich glaube auch einfach, dass die Gen Z, so wie ich jetzt die ganze neue Generation erlebe, die trinken nicht mehr Alkohol und die tatsächlich sind nicht mehr so sozial in diesen Orten, weil sie natürlich diese Plattform haben, wo sie sich treffen können. Ich hoffe, dass es Orte gibt, wo sich Menschen treffen und miteinander sind und ich hoffe es ganz, ganz doll, weil ich glaube, das ist viel schöner, als das über Social Media zu gestalten.
Wir brauchen mehr Kneipen.
Ja, bist du noch in die Kneipe?
Und ganz ehrlich, also es geht ja nicht, die künstliche Intelligenz kann ja nicht die Kneipe ersetzen, aber die künstliche Intelligenz kann dafür sorgen, dass die Preise in den Kneipen so sind, dass viele Menschen da gerne noch hingehen und Geld ausgeben, weil sie dafür eine tolle Leistung bekommen.
Sehr gut. Gehst du ab und zu mal in die Kneipe?
Ganz ehrlich, wenig.
Wenig?
Wenig, ja. Aber ich bin viel unterwegs.
Ja.
Und wenn ich mal nichts...
Und wenn du gehen würdest, was würdest du vorziehen? Daten, Karten spielen, Kickern, Billard spielen, was würdest du vorziehen?
Das musst du Kickern sagen.
Mich unterhalten. Mich unterhalten und erfahren, was die Menschen bewegt.
Gut. Und Jana?
Ich bin in allem von diesen Sachen echt schlecht. Ich glaube, Tischtennis wäre ich noch am besten, glaube ich.
Tischtennis? Damit kann ich jetzt nicht dienen. Wir kickern jetzt eine Runde bis zwei. Das gehört mit zum Podcast. Wir gehen jetzt einmal rüber. Ihr habt ja das Mikro am Mann, an der Frau sozusagen. Wir gehen hier einmal rüber. Jana, du hast auch die Seite. So, wir spielen bis zwei und ihr müsst die Frage beantworten. Dürft jetzt, es kann auch operativ sein. Was würdet ihr als erstes machen, wenn ihr Bundeskanzler wärt? Also ihr würdet ins Kanzleramt gehen, würdet guten Tag sagen. Was wäre die erste Aktion?
Also Energiepreise runter.
Energiepreise runter. Gut. Das ist sehr einfach.
Also Energiesteuern kann man sehr schnell runterkriegen.
Kann man schnell. Sag mal, ihr habt hier immer diesen, ich glaube, der Ball ist besser. Guck mal hier, die haben hier,
gibt's noch einen anderen?
Das ist so ein Korkball, ne? Der ist besser. So, jetzt geht's los. Was würdest du machen, Christoph, als erstes, wenn du im Kanzleramt
bist? Wenn ich im Kanzleramt
bin? Ja, also ihr müsst in die Tore, ne?
Ja, ich weiß.
Ja. Also, gut.
Ah, jetzt habe ich gedrängt hier.
Und nicht drehen, nicht drehen, drehen ist nicht
erlaubt. Nicht drehen, ohne drehen.
Drehen ist so
gut, ja.
Drehen ist für Mädchen.
Ja. Christoph, was würdest du machen?
Wenn ich Bundeskanzler würde?
Ja.
Ich würde erst mal schauen, dass ich ein super Kabinett aufstelle.
Ja.
Welches wirklich durch Expertise glänzt.
Ja.
Yes.
Ja, 1-0.
Herzlichen Glückwunsch. Erstes Tor geschossen.
Ja, und was noch?
So, als zweites würde ich dafür sorgen, dass wir die Regulierung,
aber das ist
im Moment so kleinteilig ist, dass wir die einfach mal weglassen und gucken, was passiert.
Nein.
Ja, sehr gut. Sehr gut.
Aber nicht drehen.
Ich dachte, man dürfte nicht drehen.
Ja, ich vergesse das immer, weil ich...
Ist ja kein Tor passiert.
Bin ja kein Profi.
Sehr gut.
Ah, gar nicht.
Also ich finde das auch ziemlich unfair, weil eigentlich finden Frauen ja besser mal die Tasken als Männer, ne?
Ja.
Das ist jetzt das
sagt man immer.
Ja, das ist schon so. Also reden und triggern, das ist jetzt also...
Ja.
Das ist für einen Kerl, ist das schon...
Sehr gut.
Und schon viel.
Irgendwie steht der schief, der Kicker, ne?
Ja, der ist auch echt
vielleicht... Also, das hat ja so ein bisschen einen Nachteil, ne?
Ja.
Ach gut, das ist so halt.
Okay.
So, müssen wir durch.
Also so lange haben wir hier selten gespielt. Dann machen wir die zweite Frage. Wenn ihr wiedergewählt wird als Bundeskanzler, was macht ihr dann als erstes?
Wenn ihr wiedergewählt werdet?
Wiedergewählt.
Aus den Fehlern lernen, die wir in der ersten Legislaturperiode gemacht habt.
Sehr gut. Komm, Jana, nach Tor, Jana.
Ah! Oh!
Weil Fehler macht man ja nicht, sondern die passieren.
Also, und
muss daraus lernen.
Ja.
Ich mache es auch nie. Also insofern, meine Fähigkeiten liegen woanders.
Ja, auf meiner Seite natürlich.
Ja, nochmal so bitte, das war gut. Ah, der dickte schon wieder hier.
Oh. Ah, 1-1.
Ich glaube, das kann ich noch ein bisschen ziehen.
Bis 2 heute Abend. Bis 2.
Ich hoffe, die Gäste haben genügend Zeit mitgebracht. Ja, wie, du machst da jetzt mit, oder wie?
Ja, wir müssen ja irgendwie fertig werden.
Vielleicht kann der Regisseur mal zu mir noch hier an.
So offen und dann auf meiner Seite, als ob ich jetzt hier der Schlechtere von...
Oh!
Nein, nix da. Nix da. So.
Ja, aber das ist ja Wahnsinn hier.
Ja, aber...
Ja, gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Das war die Nummer 30 mit Jana Enstaler und Christoph Werner.
Vielen Dank.
So. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir sehen uns wieder schon bald zur 31. Folge und dann freue ich mich auf weitere tolle Gäste. Alles Gute, bis bald. Tschüss.